Hallo und herzlich willkommen, liebe Bläserfreunde, zur Folge Nummer 79, Einstimmen für Holzbläser. Welche Töne außer dem Kammerton A eignen sich für Holzblasinstrumente zum Einstimmen? Wozu ist Stimmen überhaupt nützlich? Und was ist an einem Staubsauger musikalisch? Taylors Bläser Podcast, der Wegweiser zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Hallo und herzlich willkommen, liebe Bläserfreunde, zur Folge Nummer 79, Einstimmen für Holzbläser. Nun könnte ich jetzt erstmal sagen, wir stimmen auf 440 ein und nehmen den Kammerton A dazu, und wenn dein Instrument zu tief ist, dann steckst du es rein, und wenn dein Instrument zu hoch ist, dann ziehst du es raus. Das wäre jetzt schon alles, was dazu nötig ist, aber der Vorgang ist doch wesentlich komplexer und dazu habe ich mir Gedanken gemacht. Sehen wir also die Oboe im Orchester, dann gibt die den allerersten Stimmton an und macht ihn sehr prägnant und sauber auf den 442 oder moderne Orchester auch 444 Hertz. Und die erste Geige nimmt es ab, verteilt es an alle Streicher und dann geht es einstimmen los. Ja, bis zu den Celli und den Kontrabässen runter haben sich dann alle Streicher eingestimmt. Dann sind die Bläser dran und die stimmen sich wieder auf das A ein, auch wenn das gar nicht für alle Bläser so günstig ist. Und darauf komme ich nachher zu sprechen. Ich werde dann für alle einzelnen Instrumente nochmal ein paar Detailfragen erklären. Und jetzt geht es erstmal weiter mit den allgemeinen Sachen zum Einstimmen. Gleichzeitig oder nacheinander. Wenn wir also im Ensemble einer kleinen Band sind, können wir erstmal entscheiden, wollen wir gleichzeitig den Ton spielen oder nacheinander. Für manche ist es erstmal leichter, das nacheinander zu hören. Der erste Ton spielt na, der zweite na, na, der erste na, der zweite. Und man kann dann so ein bisschen hören, geht jetzt die Melodie rauf oder geht sie runter? Wenn sie runter geht, ist das zweite Instrument tiefer. Also müssen wir wieder reinstecken. Das könnte also helfen. Spielen wir nun den Klang gleichzeitig, was häufiger der Fall ist, dann hören wir so eine Art Interferenzschwingung, eine Überlagerungsschwingung, wie wenn ihr zwei Steine in einen Teich werft und es entstehen so Kreise, die überlagern sich und dann entsteht dann so ein extra Muster. Und je näher die Frequenzen aneinander sind, desto langsamer ist die Überlagerungsfrequenz, also ungefähr so, wenn ich das jetzt singe, zwei Flöten oder zwei Saxophone spielen den gleichen Ton und stimmen nicht ganz, dann gibt es so ein Wabern, so der erste Saxophonist darf nicht anpassen, er muss ganz starr seinen Ton halten und der zweite Spieler versucht durch straffer machen oder durch locker werden seinen Ton anzupassen und merkt dann, ah, ich bin zu tief oder zu hoch, stimmt dann rein oder raus und fertig ist der Lack. Haha, gedacht. Also es gibt natürlich noch ein paar andere Aspekte, nämlich, dass die Töne in sich nicht stimmen. Also für Profis ist das nicht schlecht, wenn man 20 Jahre Saxophon geübt hat, dann hat man das so oft geübt, dass die Töne zueinander auch genau stimmen, dass ein Ton als Abnahme reicht. Für Amateure und Liebhaber empfehle ich auf jeden Fall, mehrere Töne zu nehmen, dass man ein bisschen mehr Anhaltspunkte hat. Nicht zuletzt nehmen ja die Geiger auch dann vier Saiten und die Cellisten auch vier Töne, die vorher stimmen und nicht nur einen. Quinten abwärts, A, D, G und oben noch die Quinte drüber, das E. Das ist das, was die Streicher tun und das werde ich später noch beim Altsaxophon erwähnen. Für Altsaxophon wären das die Töne E, H, Fis, Cis. Ja, und wenn es die Töne mal richtig eingestimmt hat, dann hat es auch schon ein viel stärkeres Gefühl dafür, ob die Register richtig stimmen. Wenn wir mit dem Klavier zusammen einstimmen, ist es wieder schwieriger. Ein Klavier macht nur ein A, Ping, Ping, das klingt ein bisschen dünn und wird vor allem gleich wieder leiser. Es muss dann schon öfter das A anschlagen oder gleich einen ganzen Akkord. Und da haben wir den Tipp Nummer 1 von mir, einstimmen mit dem Dreiklang der Grundtonart. Da haben wir gleich ein bisschen Theorie dabei und wir werden uns bewusst, welche Tonart eigentlich das Stück hat. Dann hat unser Ohr einen Vorlauf und wir können intuitiver das Stück erfassen. Also wir bestimmen das Stück, es hat ein Kreuz, dann ist es G-Dur oder es ist zwei Töne tiefer E-Moll. Und dann spielen wir entweder das E-Moll oder das G-Dur als Dreiklang und der Pianist würde auch E-Moll oder G-Dur als Dreiklang spielen, hält sein Pedal gedrückt und wir können richtig den Dreiklang dazu spielen. E-Moll, das wäre Fis-Moll auf dem Sopransaxophon. Hat dann auch den Vorteil, dass wir gleich im Gefühl sind für das Stück, wenn es ein Mollstück ist, ändert sich schon was und der Zuhörer ist auch eingestimmt, kann erwarten, was dann kommt. Also nicht vergessen, manche müssen auch überlegen, muss ich mein Saxophon jetzt rausziehen oder reinschieben, die Flöte oder die Klarinette, dann genau das gleiche, wenn ich jetzt höher spielen will. Wenn ich höher spielen will, stelle ich mir eine kleine Orgelpfeife vor, die macht einen schrillen Ton und um höher spielen zu können, muss ich mein Instrument entsprechend auch verkürzen, also muss ich reinschieben. Stelle ich mir eine große Orgelpfeife vor, macht die bestimmten tiefen Ton und um einen tiefen Ton zu erreichen, ein Saxophon, was zu hoch gestimmt ist, muss ich das rausziehen, um dieser tiefen Orgelpfeife näher zu kommen. Ich empfehle euch, die Intonation zu üben mit Tanpura oder einem Orgelton. Den könnt ihr selbst erzeugen, natürlich auf der Orgel, wenn ihr eine habt, in der Kirche, dann einfach auf eine Taste was drauflegen oder natürlich mit dem Keyboard einen stehenden Klang einstellen und dort den Klang stehen lassen. Und da kommen wir auch schon zur Beantwortung der ersten Frage, die ich am Anfang gestellt habe, was das Musikalische am Staubsauger ist. Der bringt meistens einen konstanten Ton von sich. Und während da jemand staubsaugt, kann man wunderbar die Intonationsübung machen, dann zur entsprechenden Tonart. Man hört sich dann raus, welchen Ton der Staubsauger hat und übt dann die Skala der entsprechenden Tonleiter dazu. Das ist auch ein witziger Scherz. Übrigens, wer noch mehr mit Staubsauger und Melodien was dazu wissen möchte, dem sei meine frühe Folge, die Nummer 10, empfohlen. Die heißt Die S-Bahn, Melodien im Alltag. Da habe ich lauter so Alltagsgeräusche aufgenommen und bespreche da, was dort eine Rolle spielt und wann Töne schon zu Musik werden. Ja, ihr merkt schon, ich möchte heute ein bisschen ausführlicher reden über die einzelnen Dinge, denn es gibt viele Sachen zu beachten beim Einstimmen und viele Kniffe, die euch helfen, sauberer und besser zu spielen. Und das ist dann später nämlich genau der Gewinn. Wenn ihr an diese Kreise denkt, die da im See entstehen, wenn ihr diese Steine reingeworfen habt, diese Interferenzlinien und das wabert so, dann könnt ihr euch vorstellen, dass das Energie kostet. Energie und Kraft, damit diese Interferenzen aufrechterhalten werden. Und wenn ihr aber gut eingestimmt habt und der Klang ineinander verschmilzt und die Interferenzen ganz verschwinden, dann geht es wie von alleine. Es verbindet sich, es trägt sich und ihr braucht dafür keine Kraft mehr aufzuwenden. Es geht also leichter zu spielen und der Klang entsteht leichter. Ihr müsst weniger laut spielen. Dafür ist das Stimmen überhaupt nützlich, weil es dann harmonischer ist und weniger Kraft kostet. Und damit komme ich jetzt zu den typischen Problemen von den vier Instrumenten, die ich hier im Podcast bespreche, die Holzblasinstrumente sind. Blockflöte, Querflöte, Klarinette, Saxophon. Die Blockflöte. Bei der Blockflöte ist das Besondere, dass leise und laut spielen bei ihr gekoppelt ist an höher und tiefer spielen. Spiele ich lauter, wird es gleichzeitig höher. Spiele ich leiser, wird es gleichzeitig tiefer. In dem Fall habe ich die Geige etwas höher eingestimmt. Vielleicht ist das 442 und ich nehme meine Blockflöte, hier eine Altblockflöte, und ich habe Mühe, an das A ranzukommen. Mir bleibt also nichts anderes übrig, weil ich nicht weiter reinstecken kann, ein bisschen kräftigeren Ton zu spielen, damit ich das erreichen kann. Das kann sehr fatal sein in kalten Kirchen, wenn ich im Winter bei ein paar Grad kälter spielen muss und habe dann ein Instrument, was nicht weiter hoch zur Stimme geht, dann muss ich dort Ärger reinblasen und das kann sehr unangenehm sein. Das kann durchaus mal passieren. Deswegen ist es im Winter mitunter schwieriger, sauber zu spielen. Außerdem ist bei einer Blockflöte ein gutes Instrument wichtig. Ich würde empfehlen, so 80 bis 100 Euro für eine Sopranblockflöte oder 300 Euro für eine Altblockflöte auszugeben, weil die dann wirklich viel besser stimmen. Darüber hinaus habe ich auch noch eine Lochfeile und Wachs zu Hause, und wenn ich Schüler habe, die Blockflöte spielen, dann feile ich oft an den Tönen rum, damit die Grundtöne richtig stimmen. Zum Einstimmen auf der Blockflöte empfehle ich den Dreiklang der Grundtonart. Die Querflöte. Die Griffe sind zwar leicht im Vergleich zur Klarinette auf der Querflöte, aber der Klang, der muss sich über Jahre erarbeitet werden. Man muss immer wieder gucken, wie schaffe ich einen guten Klang dort herauszubekommen, wie schaffe ich meine Lippen so in den Fokus zu bringen, wie schaffe ich meine Luft so zu bündeln, dass sie genau auf die Schneidekante trifft und dort sich teilt in Luft, die drüber weg und hineinfließt und so die Schwingung entstehen kann. Dabei ist auch die Körperhaltung wichtig. Ich stehe aufrecht, ich habe den Blick geradeaus nach vorne, ich atme tief in den Bauch und die Atempyramide formt eine feine Düse bis hin zur Mundspitze, wo dann die Luft direkt auf die Schneidekante trifft. Das gibt einen guten sonoren Grundton und es braucht so eine Verwurzelung, sowas Erdiges. Das ist oft auf der Flöte erstmal nicht leicht zu erreichen. Denn ohne dieses Erdige klingt die Flöte wie eine Tomatensoße ohne Knoblauch. Oder wie eine Disco, die am Tag stattfindet, die kein richtiges Discolicht hat. Nicht dieses heimliche Dunkle, was manchmal durch Blitze erhellt wird. Dieses Spannende, dieses Gehaltvolle. Das fehlt dann der Flöte. Und die braucht diese Kraft und diese Energie, das Irdische dazu. Natürlich macht bei der Querflöte der Anblaswinkel den entscheidenden Unterschied, ob ein Ton höher oder tiefer ist. Rolle ich die Flöte nach innen, das heißt, ich gucke mit der Nasenspitze ein bisschen zum Boden, dann wird der Ton tiefer. Und rolle ich die Flöte nach außen, nehme die Nasenspitze nach oben, dann wird der Ton höher. Das muss man auch ein bisschen üben, aber wenn man das einmal raus hat, kann man damit sehr schön die Intonation genau und sauber spielen und damit einen feineren Klang erreichen. Zur Klarinette. Die Klarinette verhält sich ganz anders als die Querflöte, denn sie erzeugt ja ihren Klang nicht mit einer Schneidekante, sondern mit einem Blättchen, ähnlich wie das Saxophon. Trotzdem ist das Klarinettenmundstück viel enger und hat dadurch wenig Variationsmöglichkeiten in der Tonhöhe. Es ist also ein relativ statisches Instrument und wir sind dort auch wieder angewiesen, dass der Hersteller, der Instrumentenbauer in seiner Tradition, gute Instrumente baut, die eine gute Intonation auch mit sich bringen. Leider können niemals alle Töne stimmen, weil die speziellen Anforderungen so unterschiedlich sind, dass der gleiche Ton einmal zu hoch oder zu tief sein kann, auch wenn ich ihn genauso spiele mit der gleichen Frequenz. Das heißt, ein A, was ich mit 440 spiele, ist nicht in jedem Dreiklang die schönste Wahl. Wenn nämlich der Dreiklang ein F-Dur ist, dann würde ich das A um ein paar Cent tiefer spielen. Jetzt weiß ich verflixt nochmal nicht, wie viele Hertz das sind. Aber sage ich mal, dann würde ich vielleicht 438 Hertz das A einstimmen und das würde viel schöner klingen als das A mit 440, obwohl ich das A mit 440 eingestimmt habe. Das heißt also, ich versuche, die Durterzen fallen zu lassen um 14 Cent. Das geht auf der Klarinette nicht so sehr gut, aber wir stellen uns darauf ein, dass wir ab und zu mal einen Hilfsgriff verwenden. Wo ich das häufiger erlebt habe, ist zum Beispiel das D1, unten der Griff mit den zwei Fingern. Greife ich zwei Finger, ist der das D vielleicht zu hoch. Und wenn ich das merke, mache ich dann den vierten Finger noch dazu. Das heißt, ich lasse das nächste Loch frei und nehme den übernächsten drauf. Dann wird er ein bisschen tiefer und zum Beispiel an einem Schluss oder bei einem langen Ton, da wird das Lied nochmal schön rund bei einem Adagio. Und wenn der letzte Ton richtig stimmt, dann entsteht auch nochmal so eine Harmonie und das ist sehr schön. Das Saxophon. Wie eben gesagt, ist das Saxophon auch wie die Klarinette ein Rohrblattinstrument. Wir haben also da ein Blättchen aus Schilfrohr drauf, was man gerne spielt. Und man muss sich natürlich ein schönes Blättchen raussuchen. Wenn man es einmal gefunden hat, dann spielt man es am liebsten 2 Monate durch, bis es gar nicht mehr geht. Und man merkt gar nicht, wie es schlechter wird. Der Nachteil ist nämlich die Intonation. Deswegen ist es beim Einstimmen auch Stimmen auch gut, nicht nur den tiefen Ton zu spielen, sondern auch den hohen Ton, vielleicht das tiefe H und das hohe H. Ich spreche jetzt vom B-Instrument, deswegen transponiert H ist dann klingend A. Ja, bei einem weichen Blättchen würde es vielleicht so klingen. Und da ist es nicht hoch genug. Deswegen dann auch mal wieder ein frisches Blättchen drauf machen, dann kann man leichter einen kernigen, voluminöseren Ton kriegen und die Intonation besser kontrollieren. Auch die Klangfarbe wird natürlich dann ein bisschen schöner. Wenn ich ein Altinstrument habe oder ein Baritoninstrument vom Saxophon, dann ist das klingende A ein Fis für den Spieler, eine kleine Terz tiefer. Da muss ich also mit Fis einstimmen. Und die besonderen Töne beim Saxophon sind das G. Furchtbar, oft zu tief bei Altsaxophonen und kann man auch ganz schwer ausgleichen. Man muss dann die Lippe sehr straff machen und der Ton klingt nicht mehr schön. Auf der anderen Seite ist wiederum das D zu hoch und das muss man fallen lassen. Da muss man ein bisschen mehr Luft geben und die Lippen etwas locker lassen. Das ist auch nicht so leicht zu erreichen, aber Übung macht den Meister. Das tiefe C finde ich auch nochmal schwierig auf allen Saxophonen. Man muss das auch laut genug spielen, weil man sonst geneigt ist, mit der Lippe das Blatt ein bisschen festzuhalten, damit das tiefe C kommt und dann wird es zu hoch. Also wenn es stimmen soll, muss es ein bisschen lauter sein erstmal und leise ein gut intoniertes tiefes C zu spielen, ist echt schwer auf Saxophonen. Das wäre auch noch so eine typische Sache und das ist dann im Fazit nachher nochmal wichtig. Merkt euch also die speziellen Töne, die ich genannt habe, weil ihr dann wisst, was ihr erwarten könnt, wenn ihr an der Intonation arbeitet. Auf was ich noch gekommen bin, die Cellisten stimmen ja auf C, G, D und A. Die haben also die oberste Saite mit A und die stimmen also 5 Töne vorher ein und da könnte man dann das Tenorsaxophon nehmen oder auch das Sopransaxophon, die gleichen Töne spielen. Mit dem Sopransaxophon liegt das ein bisschen weit auseinander, aber das Tenorsaxophon habe ich jetzt gerade nicht hier. Dann hat man eine bessere Orientierung mit dem Altsaxophon, ähnlich wie ich es vorhin gesagt habe, im Vergleich zur Geige. Einfach mal 5 Töne genau ausstimmen. Sollte das Saxophon einmal tiefer gestimmt werden müssen und das Mundstück fängt an zu wackeln, dann nicht etwa wieder draufstecken, dann stimmt es ja immer noch nicht, sondern ihr nehmt dann ein Zettelchen oder einen Kassenbon, wickelt es einmal drum und dann sitzt das Mundstück fest, aber weiter draußen, sodass das Saxophon auch wirklich stimmt. Zu bedenken ist noch, dass in warmen Räumen im Sommer die Temperatur doch ein paar Grad Celsius höher ist und deswegen die Luft schneller schwingt und deswegen die Instrumente auch höher sind, auch wenn sie genauso weit rausgezogen sind. Ihr müsst sie dann nochmal ein Stückchen weiter rausziehen bei warmer Luft und entsprechend weit reinstecken bei kalter Luft. Das wär's alles zu den speziellen Instrumenten und ich komme zum Fazit der heutigen Sendung. Erstens, ihr reagiert mit Erwartungen. Ich habe euch ein paar Töne genannt. Das habt ihr im Kopf und aus euren Übungen wisst ihr, was sein kann und daraus folgt eure Intonation. Eure Anpassung ist ein Gewinn für den Klang. Je besser ihr mit der Intonation umgehen könnt, desto besser und voller klingt euer Instrument. Und gut stimmt, geht alles leichter. Wer in guter Laune gestimmt ist, da geht ja auch alles leichter, ne? Also ihr habt mehr Energie. Wer das ganz praktisch machen möchte, das Einstimmen und in der Band spielen, der meldet sich an zum Bläserworkshop in Rostock. Das hat ausgeschrieben der Landesverband der Musikschulen in Mecklenburg-Vorpommern. Schreibt mir eine E-Mail an st@barockundjazz.de oder direkt dort im Mitte Oktober findet das statt. Und jetzt viel Spaß mit der Musik. Ich kündige euch an die Bonusmusik für heute. Ich freue mich sehr, dass ich Geburtstag gehabt habe. Vielen Dank für die Gratulation da draußen. Und zu meinem Geburtstag habe ich mir manchmal ein Stück geschrieben. Dieses Jahr ist noch nicht ganz fertig geworden, aber ich habe eins von 2010, 30 Cruisin' Eagles. Und es ist ein Jazzwalzer, ein bisschen moderneres Stück. Ihr findet es am Anfang von meinem Taylor Reelbook auf Seite 5 und ich spiele es mit dem Sopransaxophon. Viel Spaß mit diesem Stück. 30 Cruisin' Eagles. Thank you.
Thank you.